begrüße Sie recht herzlich zu dieser nächsten Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen. Ist eine Frage? Ist ein Problem? Nochmal ein Hinweis, Ferienakademie. Die Deadline ist schon rum am Sonntag. Es gibt allerdings noch ein paar freie Plätze, deswegen haben die Organisatoren der Ferienakademie die Deadline verlängert bis heute Abend um 24 Uhr. Für unseren Kurs gibt es bisher 12 Anmeldungen. 12 Anmeldungen, das ist eine vernünftige Anzahl, damit können wir was Nettes machen. Es sind allerdings noch ein paar Plätze frei, also so ein, zwei können wir locker verkraften. Wenn also Sie noch Interesse haben an Webprogrammierung, dann überlegen Sie das kurz und dann melden Sie sich bis heute Abend. Also hier schreibe ich vielleicht noch mal gerade hin. Okay, also ich hoffe, Sie können es lesen und wenn nicht, genau, fotografieren Sie es, ist sicherlich etwas für die Ewigkeit. Okay, gibt es hierzu noch irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann schauen wir mal, was wir das letzte Mal gemacht hatten. Wir hatten angefangen zu sortieren. Sortieren, nehme ich jetzt mal an, ist den meisten von Ihnen kein so völlig neues Problem, haben Sie selber vermutlich schon 1000 Mal angewendet, um Ihr Bücherregal oder Ihre Platten, Ihre CD-Sammlung in Ordnung zu bringen. Auch in Datenbanken ist das eine fundamentale Aufgabe. Das passiert dann normalerweise hinter den Behind the Scene, aber wir verlassen uns drauf und das erlaubt uns, wenn die Daten sortiert sind, das erlaubt uns interessante Anfragen an den Datenbestand zu richten. Wir hatten das letzte Mal argumentiert, zum Beispiel kann ich nach dem kleinsten, nach dem größten Element fragen oder nach allen Elementen innerhalb eines Bereichs zum Beispiel. Das erste Sortierverfahren war dieser Selection Sort. Da nahmen wir eben jeweils immer das kleinste Element aus den verbleibenden Elementen und brachten es, hängten es an die Ausgabe an. Und wir hatten das letzte Mal, oder der Algorithmus, so wie ich ihn hingeschrieben hatte, war halt so, dass er immer mit so Swaps arbeitete und dadurch keine extra Hilfsvariablen brauchte. Wenn man Hilfsvariablen sich spendiert, könnte man den Algorithmus vielleicht mit weniger Swaps, aber sicherlich, also mit weniger Swaps implementieren. Aber auch diese Verbesserung würde nichts daran ändern, dass man im schlimmsten Falle quadratisch viele Operationen ausführen muss. Man würde sich deshalb bemühen oder Umschau halten nach anderen Algorithmen, die vielleicht schneller sind. Ein anderes Verfahren, was ebenfalls sehr populär und sehr einfach ist, ist der Insertion Sort. Wie stellt man sich das so vor? Naja, man hat eine Teilliste der Eingabe, die schon sortiert ist, und dann nimmt man das nächste Element und sortiert das in diese Liste ein. Also am Anfang hier hätte man eine unsortierte Liste, man nimmt das erste Element 5 und fügt das in die Ausgabe ein, erklärt das als den ersten Bestandteil einer sortierten Liste, das heißt, wir machen gar nichts. So, dann nehmen wir das nächste Element 10 und schauen, ob wir damit die sortierte Ausgabe verlängern können. Und dann haben wir da, links davon steht 5, also 10 ist schon an der richtigen Stelle. Wir erklären 10 zur Ausgabe und alles wird gut. Das gleiche ist mit 19, denn das nächste Element, was wir uns jetzt anschauen, hier diese 19, die ist ebenfalls größer als 10. Wir können sie deshalb an der Stelle, wo sie sitzt, lassen. Und wir haben dann eine dreielementige sortierte Teilliste gefunden. Jetzt wird es erstmals interessant. Jetzt kommen wir an diese Stelle, wo das nächste Element 1 ist, das ist kleiner. Und das müssen wir jetzt an die richtige Stelle in der Ausgabe schieben. Das ist in diesem Fall ganz am Anfang. Und wie können wir das machen, ohne die Sortierung zu zerstören? Indem wir halt einfach immer das mit der Reihe nach mit so Swaps an die richtige Stelle hin bewegen. Wir würden also das mit 19 vertauschen, dann mit 10 vertauschen und dann mit 5 vertauschen und hätten dann zu guter Letzt die 1 an die richtige Position gebracht. Ja? Jetzt kommt die 14, das wäre das nächste Element. Okay, das ist kleiner als 19. Okay, wir müssen das deshalb ebenfalls mit Hilfe von solchen Swaps an die richtige Stelle bringen. Das heißt, nach dieser Vertauschung mit 19 wären wir deshalb wieder mit einer sortierten Teilliste gesegnet und müssten jetzt nur noch die 3 an die richtige Stelle bringen. Und das erfordert jetzt hier so viele Schritte, nämlich irgendwie 4 Swaps, dass ich da dass uns die Lust vergangen ist, die alle aufzulisten. Aber im Endeffekt erreicht dann die 3 ihr Ziel und wir haben insgesamt eine sortierte Liste. Okay? Das wäre Insertion Sort. Oder eine Form von Insertion Sort. Und hier ist dann vielleicht auch der Code dafür, damit wir sehen, dass auch der leicht zu implementieren ist. Und wieder ist es ein Sortierverfahren, das in place ist, das ein Feld hernimmt und die Elemente in diesem Feld selber vertauscht. Wir iterieren der Insertion Sort, geht der Reihe nach die einzelnen Felder, die einzelnen Einträge in dem Feld durch, startet bei 1, weil das nullte Element bleibt sowieso stehen, da wo es ist. Und dann gehen wir von dem, wenn wir bei irgendeinem i angekommen sind, dann machen wir eine Runteriteration nach links, das ist dieses for int j. Wir starten mit i minus 1 und dann vergleichen wir eben immer das j mit dem j plus 1, das Element an der Stelle j mit dem Element an der Stelle j plus 1. Und solange das j größer ist als das Element an der Stelle j plus 1, dann heißt das, dass wir noch nicht an die richtige Stelle hingeswappt sind und dann müssen wir vertauschen. Dadurch wandert das kleine Element, was wir jetzt in die Ausgabe einfügen, einen Schritt nach links und das j wird um 1 runtergezählt. Und das machen wir so lange, bis j gleich 0 ist. Wir könnten vorher abbrechen, aber der Gewinn dadurch ist, es würde das Programm ein klein wenig komplizierter machen oder man müsste eine Weilschleife anwenden, aber ansonsten tut es auch dieses hier, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt ist dann diese innere Abfrage immer falsch und das heißt, es finden keine Swaps mehr statt. Okay? Und wenn so wie der Algorithmus hingeschrieben ist, haben wir außen eine Iteration von über n, die über n Iterationen läuft und innen drin für jedes i haben wir Kosten, die sind proportional zu i. Also haben wir wieder so eine Summe zu bilden über alle i von i gleich 1 bis n und das ist dann wieder quadratisch. Ja, quadratisch durch einen Vorfaktor 1,5 oder so. Man kann da vielleicht noch ein bisschen was im guten Fall sparen, aber an der Größenordnung ändert sich nichts. Das heißt, dieses Verfahren ist ebenfalls ein quadratisches Verfahren. Gibt es eine Frage? Diese beiden Verfahren haben wir gesehen, beide nicht super von der Laufzeit her zumindest nicht toll, haben aber den Vorteil, dass sie einfach sind und dass die algorithmische Idee, die dabei verwendet wird, wenn man sie noch ein bisschen ausbaut, durchaus zu kompetitiven Verfahren führt. Also dieser Selection Sort, der könnte verbessert werden, wenn es uns gelingt, das kleinste Element in der verbleibenden Ausgabe schnell zu bestimmen. Ja, dann hätten wir, wenn uns das gelänge, zum Beispiel mit Kosten log n, könnten wir diesen Selection Sort auch mit optimaler Laufzeit O von n log n implementieren. Und tatsächlich werden wir das dann auch später noch machen. Ja, die andere Sache dieser Insertion Sort, Da hat man das Problem, dass diese Insertion natürlich mühsam ist, weil wir müssen ja irgendwie das Element so lange irgendwie nach links schieben, bis wir die richtige Stelle finden. Und alles, was rechts davon steht, müssen wir zur Seite schieben. Das heißt, wir müssen immer ziemlich viel zur Seite schieben. Und alleine das zur Seite schieben ist im schlimmsten Falle sehr teuer. Aber es gibt trotzdem Verbesserungen, auch von diesem Insertion Sort, wo man dieses Insertion, die Insertion eben in Phasen unterteilt, wobei jede einzelne Phase möglicherweise größere Sprünge macht als nur diese Sprünge 1 zum Einfügen. Und das Ergebnis von dieser Verbesserung von dem Insertion Sort, das ist auch ein bekanntes Sortierverfahren, das ist der sogenannte Shell Sort. Shell Sort ist kein schlechtes Verfahren, ist natürlich nicht ganz so gut wie dieser verbesserte Selection Sort, nämlich er braucht n log Quadrat n viele Schritte. Also möglicherweise hat deshalb dieser Shell Sort eher historischen Wert, aber es ist eines der ältesten Sortierverfahren. Ich glaube, es ist noch aus Ende der 50er Jahre. Und immerhin hat es bessere Laufzeit als n². Tauchte auf der letzten Folie dieses magische n log n auf, und ich nehme mal an, dass Sie an irgendeiner Stelle schon gehört haben, dass Sortieren in n log n geht und dass man es drunter auch eher nicht tun sollte. Die Frage ist, was für ein Verfahren gibt uns denn jetzt, welches einfache Verfahren gibt es uns eine Laufzeit von n log n für das Sortieren? Und eines von den einfachsten Verfahren in diese Richtung ist der Merge Sort. Jetzt frage ich mal ganz kurz, wer hat schon mal von Merge Sort gehört? Alle. Na, dann schauen wir uns jetzt an, wie der Merge Sort aussieht. Der Algorithmus ist ganz einfach, aber es ist trotzdem irgendwie ein bemerkenswerter Algorithmus. Deswegen ist es sinnvoll, ihn hier zu erläutern, weil er eine Instanz ist, das von einem Prinzip, das ich vermute mal zumindest auf Julius Caesar zurückgeht, nämlich divide and conquer. Ja, deine Feinde sind stark, du kannst sie nicht besiegen, aber vielleicht kannst du irgendwie Zwietracht zwischen ihnen sehen, sodass du kleine Gruppen von Feinden hast und dann erlegst du einen nach dem anderen. Ja, das ist die Idee. Divide and conquer. Und das macht man hier auch. Der große Feind, den wir hier zu bekämpfen haben, ist die Unordnung in einem großen Feld. Und was machen wir deshalb? Wir versuchen, das Feld aufzuteilen in zwei kleinere Felder. Jedes ist natürlich immer noch unordentlich, aber jedes von denen ist kleiner. Und das machen wir möglichst in der Mitte, sodass es ungefähr beide gleich groß sind. Das wiederholen wir. Dadurch werden die Feinde vielleicht zahlreicher, aber kleiner. Und dann zu irgendeinem Zeitpunkt sind wir bei einem Problem angekommen, was so klein ist, dass es trivial ist. Also hier in diesem Falle zum Beispiel, wenn das Feld nur noch aus einem Element besteht. Tatsächlich, auch wenn es schon aus zwei Elementen besteht, ist es schon verhältnismäßig trivial, das Problem, weil dann können wir einfach die beiden Elemente vergleichen und dann in die richtige Reihenfolge bringen. So, das wäre also dieses Divide. Und jetzt ist, wie sieht das Conquer aus? Da nehme ich also an, ich hätte schon die Teilprobleme gelöst und muss jetzt sozusagen nur noch diese Teillösungen zusammenfügen. Ich habe also bereits bei 10 und 5 ist es einfach, die sind schon sortiert, dann muss ich die zusammenfügen, und das nennt man auch Mischen, von zwei sortierten Teilfolgen. Also ich muss diese zwei bereits sortierten Teilfolgen zusammenmischen zu einer sortierten Folge. Und die Hoffnung ist natürlich, dass dieses Zusammenfügen der Teillösungen billiger ist oder leicht machbar ist, während vielleicht das Sortieren selber schwer ist. Und das machen wir hier bei dem anderen auch. Jetzt haben wir so zwei sortierte Teilfolgen und die müssen wir jetzt zusammenmischen. Also hier in diesem Falle käme dann da 5, 7, 10, 19 raus. Und das machen wir auf der anderen Seite ebenfalls. Dann haben wir sozusagen zwei große sortierte Teilfolgen und dann müssen wir auch die zusammenmischen und dann ist alles fertig. Okay? Gibt es dazu noch eine weitere Frage? Hier ist dann die Implementierung von dem Sortieren und die von dem Merge Sort. Wir haben also, wie das ist hier, es gibt viele Realisierungen von Merge Sort. Das hier ist eine Realisierung mit einer In-Place, auch eine In-Place-Sortierung. Das heißt, das Feld A dient so, was hier als Eingabe angegeben ist, für das Sortierverfahren, enthält nachher auch die sortierte Folge. Und jetzt hier ist das Merge Sort nicht aufgerufen, einfach nur mit dem Array, bitte sortieren, sondern damit wir wollen Merge Sort ja anwenden auch auf Teilprobleme. Und Teilprobleme beziehen sich auf Abschnitte in dem Feld A. Und die sind dann charakterisiert durch einen Anfangsindex L und einen Endindex R. Ja? Und natürlich, um das gesamte Array zu sortieren, müssen wir dieses Merge Sort aufrufen mit 0 und n-1, wenn das Array n Elemente enthält. Okay, so jetzt müssen wir zuerst einmal gucken. Hier ist der Fall, wenn wir bei einem einelementigen Teilfeld angekommen sind und das heißt, wenn L gleich R ist. Dann wird alles gut, das ist bereits sortiert und wir sind fertig. Andernfalls haben wir gesagt, teilen wir es in der Mitte auf. Wie finden wir die Mitte? Naja, wir nehmen R plus L halbe nach unten abgerundet, R plus L halbe nach unten abgerundet. Das gibt uns ein Element ungefähr in der Mitte, deshalb, weil R plus L könnte möglicherweise ungerade sein. Vielleicht jetzt noch sofort, sobald ein Informatiker oder eine Informatikerin R plus L sieht, was passiert dann? Und danach ein Teilen durch 2, was sollte dann sofort angehen? Alarm, ja, warum? Ja, weil dadurch eine Zahl entsteht, die ist wesentlich größer als R und wesentlich größer als L, aber das Ergebnis ist zwischen R und L. Und das könnte deshalb sein, wenn ich R plus L bilde, dass es dadurch einen Übertrag gibt. Weil wir hier nicht mit Integers rechnen, sondern mit Ints. Wie könnte man diesen Übertrag vermeiden? Also Sie sagen, also L ist die kleinere Zahl. Also würde ich sagen, fangen wir mit L an. Das war aber das, was Sie auch in Wirklichkeit gemeint haben, oder? Dass ich L plus, und was mache ich dann? R minus L, R ist das Größere? Geteilt durch 2. Und also wenn ich jetzt an Java denke, dann ist ja diese Integer-Division, die macht schon das Abrunden. Also wäre das schon das Richtige. Ja, dann rechnen Sie nur mit Zahlen und alle Zwischenergebnisse sind Zahlen, die sind klein. Kleiner zumindest als R und L und es gibt keinen Übertrag. Aber das ist sozusagen hier nur für die Programmierexperten oder sozusagen als Seitenbemerkung, wenn wir vorsichtige Java-Programmiererinnen und Programmierer sind, dann achten wir auf sowas. So, hier, wenn wir das also so machen, kriegen wir so ein mittleres Element, M, und dann rufen wir eben auf, dann sortieren wir erst das linke und dann das rechte. Das linke und das rechte. Die linke Hälfte geht von L bis M. Weil m ein bisschen kleiner ist oder gleich dem mittleren Element. Und das andere geht dann halt von m plus 1 bis r. Und genau. Und weil eben wir vorher schon abgefangen haben, dass l gleich r ist, ist also in dem das mittlere Element abgerundet, ist im schlimmsten Falle gleich dem l. Im anderen Fall ist es größer als das l und dann ist es aber auch kleiner als das r. Okay? Und dann sortieren wir also diese beiden Abschnitte und was machen wir dann? Dann müssen wir jetzt dieses Verschmelzen machen oder dieses Mischen. Und hierfür benötigen wir ein Hilfsfeld und dieses Hilfsfeld ist dieses Feld B. Das B müsste man eigentlich als lokale Variable sich spendieren. Das habe ich jetzt, ist hier nicht spezifiziert, aber irgendwie letztendlich sollte man irgendwie ein B als ein Array von Element anlegen, der Größe, die genauso groß ist wie das A. Okay, was mache ich dann? Also, ich gehe dann der Reihe nach die Elemente, was nach dem Mischen habe ich ein, wie viele Elemente habe ich zusammen zu mischen zu einer sortierten Folge aus den sortierten Teilfolgen? Naja, insgesamt kommt etwas heraus, was von L bis R geht. Ja, ich frage also ich fange also an mit J gleich L und fange J gleich L, das ist die untere Grenze, und mit K, das ist der Index des ersten Elements in der Teilfolge, die der zweite Aufruf von Merge Sort zurückgeliefert hat. Das heißt, ich habe also jetzt mit diesem J und dem K betrachte ich die Indizes der ersten Elemente der sortierten Teilfolgen, die ich jetzt zu einer insgesamt sortierten Teilfolge kombinieren muss. Und dann schaue ich mir halt an, ist dieses Dann schaue ich an, ist dieses J, was ich gegenwärtig zu betrachten habe, ist es bereits größer als das M? Das heißt, die linke Teilfolge ist bereits erledigt. Dann bleibt nur noch die rechte, sind sozusagen nur noch Elemente übrig aus der rechten Teilfolge. Und dann schreibe ich die ab dem Index I in die Ausgabe. Okay, das ist also der Fall, wo ich die linken Elemente schon, entweder gibt es da keine oder die sind alle kleiner gewesen als die verbleibenden Elemente in der rechten Folge. Andernfalls, wenn dieses K bereits größer als das R ist, dann ist die rechte Teilfolge erschöpft, dann brauche ich nur noch die linke Teilfolge in die Ausgabe B zu kopieren. Ja? Und andernfalls habe ich also sowohl in der linken Folge wie in der rechten Folge noch Elemente, die ich in die Ausgabe B, in die gemeinsam sortierte Folge B, in die Ergebnisfolge hinein zu kopieren habe. Und dann vergleiche ich halt an dieser Stelle, ob das Element, das erste Element von der linken Teilfolge, das AJ, kleiner gleich dem ersten Element von der rechten Teilfolge, dem AK ist. Und wenn es kleiner gleich ist, dann schreibe ich das in die Ausgabe und erhöhe das J. Andernfalls schreibe ich das AK, das heißt das erste Element der zweiten Teilfolge in die Ausgabe und erhöhe ebenfalls das K. Ja? Und dann habe ich immer ein Element gewonnen, was ich in die Ausgabe schreibe und dann erhöhe ich das I um 1. Ja, also I zählt die Anzahl der Elemente, die ich schon in die Ausgabe geschrieben habe und das hier ist die Art und Weise, wie ich dann aus den beiden sortierten Teilfolgen eine gemeinsam sortierte Teilfolge in dem B erzeuge. Und jetzt war dieses B war nur so eine Art Hilfsfeld, dann werde ich deshalb, das Ergebnis wollen wir aber tatsächlich in dem A finden. Deswegen werde ich anschließend eben an die entsprechende Stelle ab der Stelle A, ab dem Index L in das Feld A die zusammengemischte Teilfolge in den B hineinschreiben. Das passiert dann, dieses Zurückkopieren, das findet dann hier statt. Okay? Also dieser Code hier, den ich jetzt hier grün male, der dient dazu, die beiden Teilergebnisse zusammenzumischen. Gibt es hier eine Frage? Und ja, um das Verschmelzen nochmal zu veranschaulichen, Das hier nehmen wir an, wir hätten zwei rekursive Aufrufe für diese Teilfelder und die rekursiven Aufrufe hätten diese Teilfelder bereits sortiert. Dann sieht das Mischen eben so aus, das J zählt, zeigt auf die gegenwärtig auf das vordere Ende der zu mischenden Teilfolgen. Ich vergleiche die ersten beiden Elemente, hier in diesem Falle dieses 5 mit der 1. 1 ist kleiner, deswegen kommt das in die Ausgabe. Und das I zeigt auf die Stelle, wo das in die Ausgabe kommt. Und dann wird das I auf jeden Fall um 1 weitergerückt. Und weil die 1 von dem K hergenommen wurde, von der zweiten Teilliste, muss das K ebenfalls um 1 weitergerückt werden. Und dann muss ich dann wieder die Elemente an der Stelle J und an der Stelle K vergleichen. In diesem Falle die 5 mit der 3. Die 3 ist kleiner, kommt in die Ausgabe. I erhöht sich um 1 und K erhöht sich um 1. Und anschließend habe ich in der linken Teilliste die 5 immer noch vorne, in der rechten die 14. Das jeweils an den Positionen J und K. 5 ist kleiner, 5 kommt in die Ausgabe. Jetzt wird J um 1 erhöht, K bleibt gleich. Dann wird die 7 in die Ausgabe geschrieben, J wird wieder um 1 erhöht, K bleibt gleich. Dann kommt als nächstes die 10 in die Ausgabe, wieder wird J erhöht und K bleibt gleich. Und schließlich muss ich 19 mit 14 vergleichen, hier erhöht sich K nochmal. Und 14 kommt in die Ausgabe. Jetzt ist dieses K gleich dem oberen Index, nämlich größer als der obere Index, größer als das R. Und in dem Falle nehmen wir einfach das Element, was bei der J was in dem anderen Feld drin steht, in der anderen Teilfolge drin steht, das heißt ab dem J und übertragen das in die Ausgabe. Das heißt, dann kommt als nächstes nur noch die 19 dazu und dann sind wir fertig. Dann stehen diese ineinander gemischten Teillisten die sind jetzt insgesamt eine sortierte Liste, die ist in dem B erzeugt worden und die wird dann zurückkopiert in das A. Okay? Und wie teuer ist die ganze Geschichte? Ja, hier haben wir einen rekursiven Algorithmus. Dafür ist die Laufzeit nicht ganz so leicht zu bestimmen. Nehmen wir an, diese Laufzeit wäre t von n, wobei n die Größe des Felds ist, das Feldes A ist. Dann, was wissen wir da? Was können wir dann über diese Größe aussagen? Ja, das erste, was wir aussagen können, ist, dass wenn das Array ganz klein ist, also sagen wir die Größe 1 hat, dann haben wir nur konstanten Aufwand. Ja, weil dann geben wir ja auch nur das 1, dann geben wir das Feld einfach direkt wieder zurück und alles wird gut. Andernfalls geht der Algorithmus ja so, wir haben zwei rekursive Aufrufe. Der eine Aufruf, beide Aufrufe beziehen sich auf Teilfolgen in unserem Feld, die nur noch die Hälfte der Länge haben. Und dann haben wir den Aufwand des Mischens. Wie teuer ist das Mischen? An dem Beispiel zumindest konnten wir sehen, dass dass in jedem Schritt, das außen gab es ja diese Vorschleife über das I, bei jedem Durchlauf von diesem I wurde ein Element der Ausgabe hinzugefügt und für jedes I gab es nur konstant viel extra Arbeit, nämlich ein Vergleich und irgendein zusätzlicher Zähler auch noch hochzuzählen. Ja, also insgesamt kostete wenn ich zwei Teilfolgen der Länge n halbe mischen möchte, dann ist der Gesamtaufwand, den das Mischen erfordert, gerade O von n. Oder, ich meine es auch nicht nur, es ist nicht nur eine obere Schranke, sondern auch eine untere Schranke, deswegen ist das Theta von n. Okay? Das heißt, wir haben hier nicht, was ich Ihnen jetzt hier hingeschrieben habe, in diesen beiden Zeilen, ist jetzt nicht die Lösung, sondern eigentlich nur eine Eigenschaften, die diese Lösungsfunktion T hat. Und dann, das ist eine rekursive Definition einer Funktion und die würde man gerne lösen. Es stellt sich heraus, dass die Lösung für diese Art von rekursiver Gleichung gerade liefert, dass dieses t von n gerade n log n ist. Und wie kommt man da drauf, dass es n log n ist? Naja, da schaut man wieder, erinnert man sich, vermutlich ist bei in DS gab es so etwas wie ein Master-Theorem. Stimmt das? Gab es da ein Master-Theorem? Wenn nicht, dann kommt jetzt das Master-Theorem. Also das Master-Theorem verspricht, dass es eine Lösung für solche Arten von Problemen liefert. Und dann schauen wir uns dieses Master-Theorem jetzt an und versuchen das zu beweisen. Und dieses Master-Theorem ist deshalb interessant. Hier dieser Merge-Sort gibt uns Anlass, dieses Master-Theorem uns anzuschauen und dann einfach anzuwenden. Aber dieses Master-Theorem ist im Prinzip geeignet, um die Laufzeiten abzuschätzen für alle möglichen Verfahren, die nach diesem Divide-and-Conquer-Prinzip funktionieren. Ja? Und da dieses Divide-and-Conquer eine seit den Tagen von Julius Caesar immer wieder gerne verwendete Technik ist, können wir dann immer, sollte dann bei Ihnen sofort, wenn Sie Divide-and-Conquer benutzen, es im Hinterkopf klingeln, da gibt es doch dieses Theorem und damit kann ich die Laufzeit bestimmen. Okay. Also, hier noch einmal, wenn ich rekursive Funktionen benutze, dann führt und ich deren Komplexität abschätzen möchte, dann komme ich mehr oder weniger automatisch auf solche Rekursionsgleichungen. Und diese Rekursionsgleichungen zu lösen, das ist jetzt unsere Aufgabe. Ja, und was heißt lösen? Lösen heißt, dass man sie in irgendeine explizite Form bringt, die uns einfach irgendwie einen expliziten Ausdruck für die angibt, wie diese Funktion von n abhängt. Ja, also was ist die generelle Situation, in der wir dieses Master-Theorem anwenden können? Wir nehmen einmal an, oder leicht vereinfachend, wir hätten ein Problem einer Größe b hoch k für irgendein k. Und wenn k größer als 1 ist, dann wenn k größer gleich 1 ist, dann erscheint uns das Problem als solches zu groß, um es direkt zu lösen. Wir zerlegen es deshalb in Teilprobleme der Größe n durch b. Bei Merge-Sort waren es gerade ungefähr halb so große Probleme. Ja? Wir zerlegen es in Teilprobleme der Größe n durch b. Bei Merge-Sort war das gerade so, dass wir zwei halb so große Probleme kriegen. Manchmal, das ist aber nur ein guter Fall, manchmal kriegt man nicht immer genau zwei halb so große Probleme, sondern meinetwegen drei halb so große Probleme. Das tritt auch in manchen Anwendungen auf. Ja? Das heißt, die Anzahl der Teilprobleme ist nicht unbedingt gleich Größe des Problems durch b. Ja? Und dann, aber weil diese Teilprobleme, auch wenn es irgendwie meinetwegen zwei oder vier sind, weil die Teilprobleme kleiner sind, haben wir eine Möglichkeit, diese Teilprobleme zu lösen. Ja? Das heißt, diese Teilprobleme, die werden dann gelöst durch entsprechend viele rekursive Aufrufe und anschließend werden diese Teilprobleme zusammengesetzt. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wie teuer ist das Zusammensetzen? Das ist dann die nächste Frage. Und das ist die nächste Frage. Und die allerletzte Frage ist natürlich, was machen wir, wenn das Problem klein geworden ist? Das heißt, wenn dieses k gleich 0 ist oder beziehungsweise die Problemgröße 1 ist. In dem Fall nehmen wir an, dass wir ein direktes Da nehmen wir an, dass wir einen direkten Auf, den direkten Auf, ein direktes Verfahren haben, um diese kleinen, ganz kleinen Probleme zu lösen, und die kosten dann meinetwegen A. Ja? Und die kosten A, und jetzt vielleicht noch eines, dieses zusammen, ja, die kosten A. Und wenn wir das, was uns jetzt, ach so, und dann benötigen wir dann noch die Kosten für das Zusammensetzen der Teilprobleme. Das sind diese Kosten. Ups, Entschuldigung. Das sind diese Kosten hier. Und von denen nehmen wir an, dass die linear sind in dem N. Ja, also das heißt, wenn ich habe die Teilprobleme gelöst und dann füge ich die zusammen, und ich nehme jetzt einfach mal an, die Gesamtkosten des Zusammensetzens sind C mal N. Ja? Und dann, was ist dann der, dann können wir unter diesen Annahmen, können wir uns überlegen, was ist für jede einzelne Rekursionsstufe, was sind die Kosten, die dort auf dieser Stufe anfangen. Also ganz am Anfang ist die Problemgröße N. Und wenn wir auf der Rekursionstiefe I sind, dann haben wir I mal schon unser Problem aufgeteilt. In jedem Schritt wurde jedes einzelne Problem in D-Probleme aufgeteilt. Das heißt, wir haben insgesamt D hoch I Teilprobleme auf der Rekursionstiefe I. Und jedes von diesen Problemen ist jetzt, bei jeder Aufteilung wurde das Problem um den Faktor B kleiner. Also insgesamt N durch B hoch I, das ist die Größe der Probleme. Ja, also der Gesamtaufwand auf dem Rekursionslevel I besteht deshalb darin, diese so viele Probleme, solche Probleme zu so viele Probleme dieser der Größe n durch i zu lösen, und dazu kommt ein zusätzlicher Aufwand um die irgendeine Konstante zusätzlich hinzu. Ja, das ist diese zusätzliche Konstante c, die dann noch dazu kommt. Und jetzt kann man drei verschiedene Situationen betrachten, wie sich das D zu dem B verhält. Also das erste ist, oder die eine Situation, die man sich, die häufig vorkommt, ist diejenige, dass das D gerade gleich dem B ist. Das war beim Merge Sort zum Beispiel der Fall. Wenn D gleich dem B ist, dann ist die Anzahl der Probleme gerade gleich dem Faktor, um dem die Probleme kleiner geworden sind. Dann entsteht da auf dem Rekursionslevel I gerade ein Aufwand von gerade, dann ist dieser Faktor hier, dieses Ding hier, ist gerade 1. Das heißt, da entsteht ein Aufwand gerade von C mal N. Ja, und wenn dieses D kleiner als das N ist, wenn das D kleiner als das B ist, dann sinkt mit zunehmender Rekursionstiefe der Aufwand. Und das heißt, der erste Level entspricht einem konstanten Anteil des Gesamtaufwands, und insgesamt entspricht einem konstanten Anteil des Gesamtaufwands, und insgesamt summieren sie sich deshalb die einzelnen Aufwände zu einem Vielfachen von zu einem Vielfachen von n. Und der letzte Fall, den man hier betrachtet, ist, dass dieses d größer als das b ist. Dann haben wir zwar bei jedem Rekursionsschritt haben wir zwar kleinere Probleme, aber viele kleinere Probleme, mehr Probleme, als die Probleme kleiner werden. Und in diesem Fall steigt der Aufwand mit wachsender Rekursionstiefe. Ja, und die genaue Berechnung, wie man diese verschiedenen Aufwände, die auf den einzelnen Leveln entstehen, zusammenrechnet, basieren auf den Eigenschaften der geometrischen Reihe. Denn der Aufwand stellt sich heraus, für den Level I ist, wie wir hier sehen, so eine Potenz von irgendeiner Zahl Q multipliziert mit irgendeinem Vorfaktor. Und wir müssen dann addieren über diese I. Das ist genau die Situation, die man bei einer geometrischen Reihe betrachtet. Eine geometrische Folge ist eine Folge, wo der Quotient von zwei aufeinanderfolgenden Folgengliedern eine Konstante ist. Und eine geometrische Reihe ist dann halt eine Teilsumme von einem Anfangsstück einer geometrischen Folge. In unserem Fall wäre das also so, man hätte irgendwie erstmal ein A0, dann ein A0 mal einem Faktor Q, dann ein A0 mal einem Faktor Q Quadrat und so weiter. Und das letzte Element wäre dann AQ A0 mal diesem Faktor hoch. Ja, jetzt ist dieses N ein bisschen unglücklich. Man sollte eher, in unserer Anwendung ist es hier nicht N, sondern K minus 1. Das heißt, hier oben steht dann K minus 1. Ja, wenn ich so eine Summe bilde, dann ist jetzt die Frage, wie rechne ich die aus? Und dann schaut man wieder in die Formelsammlung und dann findet man, dass also dieses SK, wenn ich jetzt mal hier als Index K verwende, dass es dafür einen geschlossenen Ausdruck gibt, nämlich gerade dieses A0 mal Q hoch K minus 1 durch Q minus 1. Für den Fall, dass Q verschieden von 0 ist. Wenn Q gleich 0 ist, verschieden von 1 ist. Wenn Q gleich 1 ist, dann sind natürlich alle diese Potenzen von Q alle 1. Und ich habe hier in die Summe summiert dann K mal denselben Wert A0. Das heißt, dann kommt natürlich gerade, wenn ich hier dieses K nehme, es läuft von 0 bis K minus 1, dann würde hier gerade K stehen. Ja, dann haben dann ist die Folge die konstante Folge, und wenn ich K Glieder dieser Folge aufaddiere, dann ist es eben gerade K mal diese Konstante. So, jetzt ist es gerade 2 Uhr. Eigentlich wollte von der Fachschaft jemand kommen und von dem Set-Team. Ist da? Ach, ihr seid da. Ah, gut. Dann mache ich an dieser Stelle Schluss. Entschuldigung, dass ich euch habe warten lassen. Ihr wollt etwas schnell sagen. Wie bitte? Dann, also jedenfalls übergebe ich dann, ist hiermit fertig, und ich übergebe an das Set-Team.
Dankeschön. Ist auch schon an. Ja, noch nicht gehen. Hier, bin ich enttäuscht. Ich habe dich genau gesehen. Ja, hi erstmal, wir sind von der Fachschaft und wir organisieren die Set. Wer war denn auf dem Set? Boah, besser als die Mathematiker. Genau. dazu, die gibt es natürlich jedes Jahr, die Set, ne? Was gibt's da so alles? Begrüßungen, Grillen, Campusführung, Kneipentour, Campus Rally. Also eine ganze Menge Zeug und dafür brauchen wir euch, weil das sind, ich meine, es sind jetzt nicht nur wir zwei, aber wir brauchen zum einen so Tutoren, die ganzen Erstsemester dann rumführen und denen alles erklären. Da könnt ihr euch einfach anmelden ab dem 7. Juni bei uns. Genau, und wenn ihr ein bisschen engagierter seid oder engagierter sein wollt, dann könnt ihr gerne bei uns mitarbeiten und das Ganze organisieren. Hauptsächlich Leute dazu einladen, dass sie da sich vorstellen oder Ablaufpläne erstellen, Zeitpläne machen und auch so Sachen wie Zeug einkaufen, zum Beispiel beim Grillen jetzt. Genau, das ist immer relativ viel Spaß, ist auch gar nicht so viel Arbeit, aber ihr lernt nette Leute kennen und seid dann in Zukunft vielleicht auch mal ich. Genau. Ich weiß nicht, wollt ihr vielleicht ein bisschen leiser sein wenigstens? Ist nicht so wirklich respektvoll, aber okay. Genau. Wir haben ein erstes Treffen am 18. Mai. Das ist Mittwoch in einer Woche um 18 Uhr im Fakultätsraum Informatik. Das ist MI 01219. Genau, da könnt ihr einfach hinkommen, wenn ihr Interesse habt. Ansonsten, wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an set@fs.hum.de oder ihr könnt einfach noch kurz da bleiben. Dann, hallo?